Also das heutige Thema, zu dem ich ein paar kritische Gedanken verbreiten will, ist eigentlich gedacht und gehört in einen größeren Umkreis, den ich dann auch noch in diesem Jahr auf zwei weiteren Veranstaltungen hier ausbreiten will. Und da heißt grob gesagt die Lohnfrage heute und die sozialstaatliche Verwaltung des Lohnarbeiterwesens. Das werdet ihr dann schon merken, und da sage ich jetzt auch nicht mehr dazu, nur dass das klar ist, das steht eigentlich jetzt erstmal, wenn nichts dazwischen kommt, das Programm auch für die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr insofern fest. Im Juni ist die nächste Veranstaltung, die tritt aus dem Thema raus, weil da ist vorher der G8-Gipfel. Und da ist schon klar, das wird also ein Stück Imperialismustheorie in die eine oder andere Richtung, je nachdem, was da auf dem G8-Gipfel dann passiert. Das Thema heute also ist, warum das Gesundheitswesen unentbehrlich, aber immer zu teuer ist, oder ein bisschen emphatische Gesundheit im Kapitalismus. Der aktuelle Anlass ist klar, nächste Woche tritt die letzte große Gesundheitsreform in Kraft. Die ist auch erkenntlich schon wieder der Auftakt zu weiteren Reformen, die da schon angelegt sind. Die ist auch nicht die erste, ist also auch nicht die letzte. Gesundheit, ein Feld von Ideologien, die eigentlich um zweierlei kreisen, nämlich zwei Sachen in eins setzen und andererseits dann immer wieder ganz falsch auseinanderdividieren. Zwei Sachen, die an und für sich gar nichts miteinander zu tun haben, aber in dieser Gesellschaft systematisch eben im Gesundheitswesen zusammengeschlossen werden. Nämlich die Sorge um die physische Verfassung jedes Einzelnen und der Gesamtheit der Bevölkerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Fragen des Geldes, von Kosten und Verdienst. Zwei Sachen, die eben ursprünglich, meint man, gar nichts miteinander zu tun haben. Ich will zu den vielfältigen Ideologien eigentlich nur im Vorlauf ein oder zwei oder drei aufführen, weil ich mich ansonsten um die nicht weiter kümmern will. Ich will nur so viel dazu sagen. Zuerst zu der verbreiteten Politikerschelte, die jetzt öffentlich jede und diese, gerade diese Reform begleitet, nämlich diese Klage, dass die immer das nicht zustande bringen, was sie sich vornehmen. Da ist eigentlich die Generallinie klar und unterschrieben. Es gilt, Kosten zu dämpfen. Das ganze System muss endlich preisgünstiger und effektiver werden. Im Gesundheitswesen muss anders gewirtschaftet werden. Und das ist eine Kritik, die teilt also den gültigen Standpunkt, der überhaupt diese Reform beflügelt. Nämlich, dass es einen Sachzwang zum Sparen gibt, ohne dass sich die Kritiker überhaupt fragen, warum eigentlich und an was da gespart werden soll. Verbreitet ist im Umkreis auch dieser Reform aber überhaupt eine Patientenschelte, die des Zynismus eigentlich nicht entbehrt, weil ausgerechnet die Figur, die jetzt Gesundheit braucht, und die andererseits der Letzte ist, der überhaupt im Gesundheitssystem was zu bestellen hat, also der gar nicht anders kann im Prinzip als zum Arzt gehen, von mir aus einmal zu viel oder auch meist oder des Öfteren einmal zu wenig. Und der ausgerechnet wird haftbar gemacht für die Kosten seiner Gesundheit, die er gar nicht zu verantworten hat. Und an den ergeht der Ruf, er soll gefälligst gesund leben, aber nicht das Gesundheitssystem mit Anforderungen belasten. Umgekehrt immer wieder mal, aber eigentlich nicht so häufig, gibt es die Kritik an der Pharmaindustrie, dass die mit ihrem Profitstreben bei der Gesundheit dann doch übertreiben tät. So Leute, die eigentlich nichts gegen anständige Gewinne haben, entdecken hier den, ausgerechnet da den Gegensatz von Versorgung und Geschäft. Und zwar von einem Standpunkt aus, der eines gewissen Idealismus frönt, nämlich, dass Gesundheit doch ein humaner Staatsauftrag sei, den der besser zu erledigen hätte und für den er die Geschäftsobjekte, also auch die Pharmaindustrie, besser einspannen sollte und für die er die dann in ihrem Profitstreben auch mal begrenzen sollte. Ganz kritische kennen dann den Spruch, man kann doch Gesundheit nicht zur Ware machen und ob man das kann. Also wie und warum und mit welchen Konsequenzen man das macht, das soll eben Thema sein. Soll mal nicht das Gesundheitswesen betrachtet werden vom Standpunkt des Beitragszahlers, der über die Kosten klagt und hofft, dass ihm mit dem Sparappellen was erspart bleibt, nicht vom Standpunkt des Patienten, der um die Leistungen fürchtet und andererseits einsieht, dass die Leistungen ja aber auch ziemlich immense Kosten verursachen. Also nicht vom Standpunkt überhaupt des Staatsbürgers, der immerzu Reformen für unumgänglich hält, oder gar des Kritikers, der den Staat ideell an seinen besseren humanitären Aufträgen misst und ihm solche erteilt. Also als erstes ein paar Vorbemerkungen, überhaupt was Gesundheit hierzuland als gesellschaftlicher Bedarf ist. Jeder weiß, Gesundheit ist ein kostbares, anerkanntermaßen sehr kostbares Gut und hat für den Menschen nach allen Befragungen immer oberste Priorität noch vorm Arbeitsplatz. Das ist einerseits nicht verwunderlich, denkt man. Schließlich ist Gesundheit die allererste Voraussetzung für alles, was der Mensch so treibt, für Wohlbefinden. Körperliche und geistige Potenzen braucht es halt, um sich zu tummeln. Andererseits aber handelt es sich bei Gesundheit dann ja doch eben nur um diese allerelementarste körperliche Voraussetzung. Und wenn die ausgerechnet zum obersten Zweck und Gut für jedermann gerät und in unserer hochzivilisierten Gesellschaft also zu einer existenziellen Frage dauernd wird, dann geht das sicher nicht in der Selbstverständlichkeit auf, dass jeder irgendwann mal sich Sorgen um seine physische Verfassung macht und mit zunehmendem Alter eben immer öfter. Es ist wie bei allen Gütern, die einem teuer sind, die sind laufend gefährdet, betroffen und das schlägt sich ja auch nieder im gesellschaftlich bilanzierten Krankenstand. Der betrifft zwar die Naturseite der Bevölkerung, aber das, was sich da an der Natur niederschlägt, also die Krankheiten, der körperliche und Verschleiß und Verfall, ist heutzutage eigentlich keineswegs mehr vornehmlich oder bloß eine Folge von Unbilden der Natur, sondern der zivilisierten Lebensumstände. In denen ist nämlich eine an Gesundheit und Bequemlichkeit und Wohlbefinden orientierte Organisation von Leben und Arbeiten keineswegs als Selbstverständlichkeit eingeschlossen. Also das, was eigentlich Gesundheit zur Selbstverständlichkeit machen tät, also Vorkehrungen gegen Verschleiß und Verfall, eine entsprechende Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens und ein sich kümmern um die dann immer unausweichlichen Gesundheitsbeeinträchtigungen, die dann nach bestem Wissen und Können passiert. So einfach ist das alles nicht mit Gesundheit in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, das allererste und das überall Greifbare ist eigentlich ein umfassender gesellschaftlicher Verschleiß von Gesundheit. Der fasst sich zusammen in der Abstraktion Belastungen, denen der moderne Mensch mit seiner Physis ausgesetzt ist, und schließt völlig Verschiedenes ein. Also im Beruf, wo das Prinzip der Konkurrenz waltet, also der Vergleich über Leistungsanforderungen mit anderen geht, an denen man sich zu bewähren hat und gegen die man sich durchzusetzen hat, wo also Einsatz verlangt ist, den man selber gar nicht bestimmt und der sich gar nicht nach den eigenen Bedürfnissen und der eigenen Belastbarkeit einrichtet. Das gilt sowohl für oben in der Berufshierarchie, wo bekanntlich Managerkrankheiten grassieren, und das gilt vor allem unten, wo lohnabhängige Leistungen zu bringen haben an Arbeitsplätzen, deren Anforderungen und Belastungen nach anderen Kriterien an denen ihrer guten Aushaltbarkeit definiert werden. Und das gilt auch und im Weiteren für die Reproduktion. Die hat erstens nur einen beschränkten Raum und die unterliegt bekanntlich Umweltbelastungen, ungesunden Lebensmitteln, ungesunden Reproduktionsgewohnheiten. Und alle diese Belastungen unserer, wie es so schön heißt, Leistungsgesellschaft sind im wörtlichen Sinn gleichgültig unterstellt und sind auch gleichgültig, wenn es um Krankheit oder andersrum um Gesundheit geht. Weil Gesundheit, das ist eine Abstraktion, der ist erstmal egal, wodurch die behelligt wird und was im Einzelnen der Grund oder was die gesellschaftlichen Umstände sind, die eben zum Kranksein führen. Also zu diesem Punkt abschließend, Gesundheit ist also ein gesondert zu verfolgender Zweck, weil es eben gar kein selbstverständlich gültiger Zweck der Gesellschaft, Gesundheitsrücksicht, gar kein waltender Zweck ist, sondern überhaupt immerzu erst regelrecht erzwungen werden muss. Dafür sorgt, und das ist eigentlich die erste Gesundheitsleistung des Staats, dafür sorgt halt der, also der Staat. Er stellt Anforderungen, setzt Schranken, erlässt ein Vorschriftenwesen. Und dabei wird dann allerdings durchaus unterschieden und Rücksicht darauf genommen, was die Quellen von Gesundheitsbelastungen angeht. Also die Umweltgesetze begrenzen den Gebrauch von Natur als Geschäftsmittel, der sie als Lebensmittel im weiteren Sinne beschädigt. Gebrauchswertvorschriften werden erlassen wegen schädlicher Lebensmittelproduktion unter Profitgesichtspunkten. Es gibt Schutzrechte bezüglich schädlicher Arbeitsbedingungen, die an kostengünstig kalkulierten Arbeitsplätzen anfallen, und gegen zerstörerische Leistungsanforderungen bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsleistung, die sich dem Unternehmerinteresse an möglichst rentabler Arbeit verdanken. Es beweist, dass hier Leistungsgrenzen laufend systematisch ausgetestet und überschritten werden. Weil diese staatlichen Beschränkungen und Auflagen die Geschäftskalkulationen berücksichtigen, denen die Gesundheitsbehelligungen entspringen, diese Geschäftskalkulationen nicht zerstören, sondern trotz ihrer Wirkungen dauerhaft sichern sollen, kriegen also die staatlichen Auflagen auch immer die Gestalt der Festlegung von Graden von erlaubter Schädigung, haben den Charakter der laufenden Kontrolle und der bekannten Skandale wegen zu lascher Kontrolle unerlaubter Praktiken, schließen das Anrecht auf Entschädigung, also die Unterstellung von Schäden, ein. Und mit all dem entscheidet erstmal in diesem Bereich grundsätzlich der Staat, wie weit Gesundheitsrücksichten in der Konkurrenzgesellschaft überhaupt Gültigkeit haben, die die von sich aus gar nicht macht. Innerhalb dieser so geregelten Umstände der Konkurrenz geht es dann aber auch in Ordnung und ist erfordert, dass jeder seine Leistung bringt, findet dann also der massenhafte Verbrauch von Gesundheit statt und wird dann ausgetestet in dem Sinne, was die Menschen unterschiedlich, aber insgesamt nur mit mehr oder weniger weitreichenden Folgen aushalten. Zweitens gibt es dann und wird appelliert an private Gesundheitsrücksicht. Es ergeht in gewissem Sinn verrückter Imperativ an die Privatpersonen, nämlich gesund leben, weil und soweit das Leben nicht gesund ist. Also einer verrückt in dem Sinne, weil ja ein Appell und ein Anspruch eigentlich an den Privatmenschen gemacht wird, der ein im Grunde selbstverständliches Interesse zum Auftrag macht. Und zweitens verrückt deswegen, weil ausgerechnet ans Privatindividuum appelliert wird, in einer Gesellschaft mit einem entwickelten Gesundheitswesen, mit einem immer umfassenderen medizinischen Kenntnissen und Technologien. Und da soll sich, und da soll Entscheidendes dran hängen, dass sich der Mensch immerzu neben dem, wo er sich im Beruf tummelt, privat um seine Gesundheit kümmern soll. Dieser Appell an das Privatinteresse, der wird auch nur deswegen nicht als Zynismus zur Kenntnis genommen, weil der Mensch selber daran interessiert ist und auch interessiert sein muss, sich darum zu kümmern, und zwar nicht bloß wegen des Wohlbefindens, sondern weil das Kranksein bekanntlich Folgen ökonomischer Art hat, die überhaupt nichts mit geschädigter Natur und mangelndem Wohlbefinden und Störung und Zerstörung von Physis in dem Sinne zu tun haben, unter denen man leidet, sondern je nach Schwere der körperlichen Beschädigung gibt es Schäden ganz anderer Natur an der bürgerlichen Karriere, an Beruf, Geldverlust, Jobverlust, Aussortierung aus gesellschaftlichen Zusammenhängen. Also einen zweiten materiellen gesellschaftlichen Schaden, der ziemlich unterschiedlich für oben und untere Schichten ausfällt, der aber im Prinzip gehorcht, man leistet seine Dienste nicht, also verdient man nichts. Auch da ist der Staat gefordert und greift ein mit Beschränkungen, die unmittelbaren Existenzfolgen mindern, aber nicht beseitigen. So geregelt ist es dann erst einmal wirklich Privatproblem und Schicksal, wie gesund und leistungsfähig eine sich in der Konkurrenz behauptet, und sind die Leute laufend genötigt, sich um ihre Gesundheit, das heißt Leistungsfähigkeit, zu kümmern. Und soweit sie da unterwegs sind, erfordert das einen nicht geringen Aufwand an Zeit und Geld, an Einschränkungen, ist je nach Stand, den man einnimmt, ziemlich unpraktisch, teuer und hinderlich. Und es hat bestenfalls den Charakter der Kompensation, des Verschleißes und der Behelligungen, die der Konkurrenz- und Reproduktionsalltag ansonsten so mit sich bringt. Aber weder was ihre Schädigungen wie was diese Anstrengungen angeht, werden die Leute allein gelassen, sondern gemäß den eingerichteten Bedingungen kümmert sich dann der Staat um das laufende Krankwerden, was er den gesellschaftlichen Umständen nur so weit aufnötigt, wie es das kapitalistische Treiben verträgt. Das lässt er den Individuen, die sich in diesen Umständen bewegen, dann zukommen, nämlich die Sorge um die Gesundheit, das heißt die Betreuung der Krankheiten, die mit diesen Umständen einhergehen. Also ergänzt der Staat seine Organisation der Bedingungen der Konkurrenz durch ein umfassendes staatliches Gesundheitswesen. Organisiert also für die Privatmenschen den die Bedingung seiner Leistungsgesellschaft aufherrscht, lauter Gesundheitsdienste, die er ihnen teils anbietet, teils aufnötigt, und überlässt es überhaupt nicht dem privaten Vermögen oder dem medizinischen, der Quacksalberei alter Zeiten oder der karitativen Mildtätigkeit, sich um Krankheiten zu kümmern, sondern er stiftet allgemeine Gesundheitsdienste, ein medizinisches Versorgungswesen aus geregelten Beitragspflichten wie Betreuungsansprüchen. Zuerstens offeriert damit der Staat seiner Konkurrenzgesellschaft ein umfassendes Angebot. Er kümmert sich um die gesundheitliche Verfassung des Volks als laufend in Mitleidenschaft gezogene elementare Reproduktionsbedingung und hat dabei seine eigenen Gesichtspunkte, hat ein Interesse an einem Volk, das sich in den Konkurrenzumständen bewegt und bewährt, die er verwaltet und regelt, und seine Dienste an den Konkurrenzsubjekten ist zugleich die Sicherung von deren Dienstbarkeit für den Staat. Er kümmert sich um Gesundheit als elementare, als allerallgemeinste, laufend gehörig strapazierte Voraussetzung für das ganze gesellschaftliche Treiben und kümmert sich so gesehen um den Fortgang des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses und um den Fortgang der Reichtumsproduktion, damit von der er lebt. Das Gesundheitswesen abstrahiert bei diesem organisierten sich Kümmern um die Verfassung des Volkskörpers, also um den gesellschaftlichen Krankenstand, erst einmal gründlich von den unterschiedlichen Zwecken, Belastungen, auch von den Schichten, die es trifft, von den gesellschaftlichen Gruppen, deren Vermögen und Unvermögen, von den Verschleißgründen und so weiter. Es nimmt erst einmal nur Maß an den Erfordernissen der Wiederherstellung geschädigter Physis, ohne Ansehen der Person und rein nach medizinischen Gesichtspunkten. Es ist nicht so, dass nicht die Frage immer mal wieder aufkommt, also auch bekannt ist, ob es das alles eigentlich braucht. Ich erinnere nur an diesen netten CSU-Youngster, der mal die Frage aufgeworfen hat, ob 80-Jährige überhaupt noch eine neue Hüfte brauchen. Aber das sind Invektiven, die gelten fürs Gesundheitswesen erst einmal nicht, sondern das abstrahiert gerade von den Fragen, wozu und für wen, und leistet zunächst einmal eine umfassende Betreuung, garantiert eine naturwissenschaftlich-medizinische Fortentwicklung von Wissen und Technologie des Heilens, Wiederherstellens, Erleichterns, des Aushaltbarmachens von Behelligungen. Und das hat ja auch dem Staat insoweit einen sehr guten Ruf eingebracht. Ich will zu diesem Punkt nur nebenbei bemerken, diese Rücksichten auf den körperlichen Zustand seiner Gesellschaft sind dem Staat eigentlich wie alle Sozialleistungen erst durch die Geschädigten klargemacht oder anders ausgedrückt abgerungen worden. Es hat erst eine umfassende Ruinierung und ein Krankenelend mit der großen Industrie und deren städtischen Ballungen gebraucht. Es hat erst sozialen Unfrieden gebraucht, dass sowas eingeführt worden ist. Und zweitens, diese Volksgesundheitsmaßnahmen gehorchen einem staatlichen Eigeninteresse. Das Volk soll nicht unnütz an Seuchen krepieren, und nicht zu vergessen, es gibt das staatliche Interesse am menschlichen Kriegsmaterial und seiner Wiedereinsatzfähigkeit. Also die Kriegsmedizin war lange eigentlich ein Hauptfortschrittsmotor in Sachen Gesundheit und medizinischen Errungenschaften. Aber das nur nebenbei. Die Finanzierung des staatlichen Gesundheitswesens sieht allerdings etwas anders aus. Zweitens offeriert der Staat den Mitgliedern seiner Gesellschaft für dieses Gesundheitsangebot nämlich weitreichende finanzielle Anforderungen. Gesundheit kostet wie alles Geld, und das ist ein Staatsbeschluss. Der dekretiert diese Dienste nicht, sondern er dekretiert ein Bezahlungswesen. Und so sehr bei medizinischen Diensten von gesellschaftlichen Unterschieden erst einmal abstrahiert, so sehr berücksichtigt er sie bei der Finanzierung. Mit dem staatlichen Prinzip Bezahlung für Gesundheit steht nämlich fest, die einen, also eine finanziell gut gestellte Minderheit, die können sich die Dienste leisten, die anderen nicht. Also für die lohnabhängige Mehrheit sind die Kosten ausgerechnet in dem Maß zu hoch, wie sie Gesundheit nötig hat. Also für die Mehrheit ist eigentlich die Kostenfrage immer prekär, und zwar in dem Maße, wie sie Gesundheit brauchen. Also das Einkommen aus Arbeit, deren Bezahlung sich aus Gewinnrechnungen ergibt und deswegen niedrig gehalten wird, das reicht nicht, und wenn solche Leute krank werden, reicht es noch viel weniger. Also gerade bei denen, für die Gesundheit unentbehrlich für ihre Reproduktion und für ihre Dienste ist, ist Wiederherstellung eigentlich unerschwinglich, individuell, sobald sie fällig wird. Und eine ganze Arbeiterfamilienexistenz von der Wiege bis zur Bahre auch noch gesundheitlich mitzufinanzieren, übersteigt eigentlich das, was so ein Normallohn von sich aus hergibt. Das ist ein vernichtendes Urteil über den Lohn, aber der Staat sieht es eigentlich ganz andersrum. Er muss eben dafür sorgen, dass Gesundheit trotzdem finanzierbar wird, und er hat auch seinen Weg, wie bei anderen Kassen auch, gefunden, wie das geht. Er überlässt es nicht den Privaten, wie viel sie opfern können und wollen, sondern organisiert die nötige Finanzmasse und die Leistungen für alle, die sich das im entscheidenden Fall nicht von sich aus leisten können, indem er eine kollektive finanzielle Haftung für die Kosten der medizinischen Versorgung dekretiert und Einkommen dafür requiriert. So werden die Leute dann zwangsweise Teilnehmer eines Versicherungswesens. Es passiert entweder, wie in manchen anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, per Steuer, also durch den generellen Zugriff des Staats auf die Einkommen der Gesellschaft, mit denen er ein Gesundheitswesen finanziert und dann staatlich gewollte Leistungen kostenlos, in Anführungszeichen, liefert, wobei sich dann die besser verdienenden auf eigene Rechnung zusätzliche Dienste kaufen können. Oder es passiert wie bei uns, wo die wirklich gut Betuchten ihre eigene Kasse haben und bei den Lohnbeziehern ein prozentualer Zwangsbeitrag einbehalten wird. So stiftet der Staat dann Solidarität und zeigt, was das eigentlich ist. Was der individuelle Lohn nicht hergibt, das soll eben qua Staatsgewalt der Kollektive leisten. Und dabei werden die finanziell in diesen Kassen besser verdienenden Einkommensbezieher dazu hergenommen, um die schlechter verdienenden mitzusubventionieren. Und das Ganze passiert bei uns bekanntlich noch nach dem schönen Prinzip paritätisch geteilter Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile. Damit ist also anerkannt, dass Gesundheit für die einen ein Reproduktionsmittel und für die anderen ein Geschäftsmittel ist, wobei von paritätischem Nutzen eigentlich wenig die Rede sein kann. Dies verstaatlichte Geld für die Reproduktionsleistungen für die Arbeiterschaft, wurscht, das ist eben wie ein paritätischer Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern organisiert ist, ist eben, weil es Geld für Reproduktionsleistungen für diese Klasse ist, insofern Lohn, aber in Form einer gerecht aufgeteilten Belastung von Lohnbeziehern wie Lohnzahlern. Und dass das seine Bedeutung und seine Rolle spielt, da werde ich noch drauf zurückkommen. Das Ganze ist also so absurd wie folgerichtig. Also absurd insofern, weil das, was eigentlich selbstverständliches Bedürfnis eines jeden ist, Gesundheit, für die Mehrheit zu einer belastenden finanziellen Zwangsveranstaltung wird. Und folgerichtig eben nach den Prinzipien, dass es diesen Zwang braucht, weil von sich aus der Mensch die Mehrheit dieses in selbstverständliche Interesse, dieses Bedürfnis gar nicht bedient. So bewältigt also der Staat nach der Finanzseite hin den Widerspruch seiner kapitalistischen Gesellschaft, dass die diese unentbehrliche Voraussetzung nach all ihren Reichtumsgrundsätzen gar nicht hergibt. Mit dem Geld betreibt er ein Kassenwesen und das leistet dann eine erste ganz entscheidende Verwandlung, nämlich für die Kassen ist bekanntlich der mit dem Gesundheitswesen beglückte Mensch ein Versicherungsfall, also das Element einer Rechnung, was er als Kassenmitglied einbringt und was er an Gesundheitskosten der Kasse aufbürdet. Deren Interesse, also das Interesse der Kasse, ist damit vorgegeben. Möglichst Einnahmen sichern und die Ausgaben möglichst in Grenzen halten. Das ist staatlich anerkannte und zugleich korrigierte Versicherungsmathematik, korrigiert insofern, als er wegen der Allgemeinheit des Gesundheitswesens einen Ausgleich zwischen den Kassen stiftet, damit nicht die unterschiedlichen Fälle von Zahlungsfähigkeit und Anspruch an Gesundheitsleistungen für die Kassen zu unterschiedlich ausfällt. Es gibt zwischen den Krankenkassen einen Risikostrukturausgleich, wo also bessergestellte Kassen Ausgleichszahlungen an andere leisten und damit so etwas wie eben die zwischen denen stattfindende Konkurrenz zugleich modifiziert und für ein generell allgemein in etwa gleiches Niveau von Einnahmen und Ausgaben gesorgt wird. Das fällt dann heute unter die Reformen, das kommt dann noch und es gibt auch schon gewisse Abweichungen davon in Form von diesen Betriebskrankenkassen, die bekanntlich immer die jüngeren Leute einsammeln mit den wenigeren Ausgaben und mit den darüber sich besser stellen, aber durch diesen eben Risikostrukturausgleich wird das wieder ein Stück weit ausgeglichen. Ja, aber schon wieder mit dieser Eigentümlichkeit, dass gleichzeitig lauter Kassen selbstständig wirtschaften und kalkulieren sollen und insoweit ein Moment von Konkurrenz, von Eigensinn der Kassen im Gesundheitswesen existiert. Es ist eben gerade nicht einfach ein Topf, aus dem einfach jeder nimmt, was nötig ist, sondern der schon wieder unterteilt in Kassen mit ihren jeweiligen Rechnungen, mit ihren leicht unterschiedlichen Beiträgen und eben, der eben so weit reicht, dass der Staat sich wieder zu dieser Verrücktheit eines Ausgleichs genötigt sieht. Also sehr viel komplizierter, als man sagt, es wird Geld eingesammelt und für die notwendigen Leistungen ausgegeben. Also die so organisierten Einnahmen sollen eben für das, was an Gesundheit für nötig befunden wird, um was es an Gesundheitsfortschritten alles gibt, reichen und reichen dann doch immer nicht. Und das hat einen einfachen Grund, weil nämlich auf der einen Seite bei den Finanzen zwangskollektiviert wird, bei denen, die wenig Geld haben, wird stiftet auf der anderen Seite und respektiert der Staat auf der anderen Seite bei den Diensten Freiheiten des Privatinteresses an Geld und organisiert deren Bedienung. Also er organisiert das Gesundheitswesen als Geschäft. Er zwangsverpflichtet eben nicht zu Diensten, sondern macht die von ihm gewünschten Dienste zur Verdienstquelle, ganz nach der marktwirtschaftlichen Logik, dass alle Leistungen ihren Preis haben. Weil es hier aber um staatlich gewollte Leistungen geht, ist der Gesundheitsmarkt allerdings ein bisschen eigentümlich, ein eingerichteter und reglementierter Markt mit lauter Besonderheiten. Es ist eben keine freigesetzte Konkurrenz autonomer Geschäftemacher, die mit der beschränkten Kaufkraft einzelner Kunden kalkulieren, sondern es ist ein System ausgehandelter Preise und Leistungen zwischen dem kollektiven Finanzverwalter in Gestalt der Kassen und den verschiedenen Fraktionen des Gesundheitswesens. Also dieser Markt soll Versorgung nach den Kriterien des medizinisch Nötigen leisten, also nicht nach dem kapitalistisch gültigen Marktprinzip, auf dem bekanntlich nur verkauft wird, wenn und soweit sich Zahlungsfähigkeit ausnutzen lässt und der daher die unterschiedliche Geldverfügung, also Armut und Reichtum, reproduziert. Aber die allgemeine medizinische Versorgung, die hier erwünscht ist, soll wiederum dadurch zustande kommen, dass mit den für notwendig erachteten Diensten Geschäfte gemacht werden können. Und dafür sorgt der Staat dann auch. Dadurch ist der Gesundheitsmarkt erstens dadurch ausgezeichnet, dass er ein vorzüglicher Markt ist. Zuallererst deswegen, weil hier kollektive Kaufkraft in Gestalt der Kassen vorliegt, also gar nicht die Schranke irgendeiner individuellen Zahlungsfähigkeit sich bemerkbar macht, sondern wenn dann nur die generelle Schranke dessen, was qua staatlicher Festlegung die Kassen einnehmen, wobei der Staat dann zunächst mal den Standpunkt einnimmt, dass hier alles finanziert werden soll, was gesundheitsmäßig in Sachen Volksgesundheit eben nötig ist. Und an dieser kollektiven Kaufkraft bedienen sich dann die unterschiedlichen geschäftlichen Interessen. Zuerstens die berühmten Halbgötter in Weiß. Also dieser besondere Stand von Freiberuflern bzw. Krankenhausärzten, die zu Diensten verpflichtet sind, aber damit auch zu Verdiensten ermächtigt. Also deren Dienstverpflichtung geht zugleich mit hoheitlichen Kompetenzen und Freiheiten einher. Sie haben Therapiefreiheit, und das heißt, die sollen nach beruflichen Kriterien über Art und Umfang der medizinischen Aufwendungen entscheiden, mit dem schönen Effekt, dass sie sich bei gegebenen Abrechnungssätzen und Preisen ziemlich frei über die Volksgesundheitskosten, also über ihren Verdienst, mitentscheiden. Nach der ökonomischen Seite sind das also eine Art Kleinunternehmer, aber mit einer verlässlichen Verdienstquelle in Gestalt einer Art Pfründe, nämlich einer Pfründe durch den Zugriff auf Kassengelder. Ihr Aufwand im Verhältnis zum Patienten ist das eine, ihr Einkommen im Verhältnis zu den Kassen das andere. Der Zugriff auf die bei den Kassen vergesellschafteten Lohnteile ist sogar in gewissen Grenzen relativ unabhängig von den Leistungen, hängt an Patientenzahl, an Scheinen, also Abrechnungsanrechten, und auf der Basis dann, was er verrechnen kann, erst an den anerkannten Leistungen. Und dabei können die sich im Prinzip darauf verlassen, dass Leistungen sein sollen und vor allen Dingen so bewertet sind, dass der Arzt grundsätzlich nicht schlecht verdient. Also gemäß der Hierarchie der Berufe gehören die zu den Besserverdienenden. Und so ähnlich ist auch das Apothekenwesen organisiert als Verkaufsmonopol einer begrenzten Zahl von zugelassenen Läden mit verlässlicher Einnahmequelle, ohne Schranke, auch die ohne Schranke am individuellen Einkommen, beim Verkauf von einer garantiert wachsenden Menge von Gesundheitsmitteln, die die Ärzte ihrer Kundschaft verschreiben. noch ganz abgesehen von dem privat zu zahlenden Bedarf, der sich bei den Apotheken ja auch niederschlägt. Sofern ein ganzes Krankenhauswesen mit ärztlichen Fall- und Bettenbelegungskosten und entsprechenden Kalkulationen und daneben leisten die Gesundheitsdienste an Hilfs- und Pflegepersonal mit einem proletarischen Entgelt zumeist niederer Stufe, das die, wie es so schön heißt, niederen Pflegedienste leistet, die mit viel Arbeit und wenig mit dem zu tun haben, was medizinische Kunst heißt. Also so liefern die staatlich geregelten Gesundheitsdienste eigentlich ein ziemlich getreues Spiegelbild der gültigen Hierarchie der Berufe, dass je anstrengender die Arbeit, umso schlechter bezahlt, dass ein Studium zur Elite der Verantwortungsträger und damit zur Zugehörigkeit zu den Bessergestellten prädestiniert. Das ist das eine, aber daneben bedient der Gesundheitsbedarf ja noch eine ganz andere, höhere Abteilung, Gesundheitsgeschäft, nämlich eine Pharmaindustrie sowie Apparatehersteller mit anerkannten Profitinteressen. Damit die auch den nötigen, den gewollten medizinischen Aufwand treiben, der bei ihnen als Kosten anfällt, stattet der Staat sie mit besonderen Verwertungsrechten von medizinischen Neuem als geistigem Eigentum aus. Also er ermächtigt sie zu terminierten, also zeitlich begrenzten Monopolpreisen, auch so eine Schönheit des Gesundheits- bzw. des Systems überhaupt, menschendienliche Erfindungen, die zwecks Profit gemacht werden, berechtigen zum zeitweiligen Ausschluss anderer vom medizinischen Fortschritt, also von Konkurrenten, die ihrerseits dann soweit eigentlich überflüssigen Aufwand treiben, um ein lohnendes Konkurrenzprodukt zu entwickeln. Nach dieser Seite fungieren die Kassen im ziemlich großen Umfang als nationale Subventionsanstalten von Wachstumsbranchen mit globalem Konkurrenzerfolg. Dienst und Verdienst fallen allerdings keineswegs zusammen.
In den Zeitungen kann man immer wieder lesen, die gesetzliche Krankenversicherung hat, was weiß ich, x Millionen Euro plus gemacht. Zwei, drei Monate später steht wieder drin, die gesetzliche Krankenversicherung ist mit x Millionen Euro in den Wiesen. Wie ist denn das zu erklären? Was steht da dahinter?
Also, dass die Kassen ein Bilanzwesen veranstalten von bei ihnen sich einfindenden Einnahmen und bei ihnen anfallenden Ausgaben, das ist ja nicht verwunderlich. Dass bei ihnen Minus auftaucht, also sie nach ihren Rechnungen Leistungen erbracht haben, Kosten, also Kosten übernommen haben, die aktuell aus den Beiträgen nicht zu leisten, eigentlich nicht zu leisten sind, ist nach der Seite hin ja auch in dem Sinn kein theoretisches Problem. Also fragst du jetzt genau danach, warum das mal so ist, oder?
Ja. Also, nein, ich weiß noch nicht.
Das sind halt die Konjunkturen generell. Will ich eigentlich, da komme ich dann aber drauf, sagen, die haben nach all ihren Rechnungsarten heutzutage immer zu wenig Geld. Wir haben generell, und das ist jeder zeitweilige Überschuss, heißt, ist im Prinzip bald aufgebraucht, und wenn nicht Finanzquellen erschlossen werden, haben Kassen Milliarden Verluste. Erstens merkt man die Besonderheit, dass die bei denen offensichtlich nicht als Konkurs oder sonst was zu Buche schlagen, sondern, das nehme ich jetzt aber vorweg, aber es ist ja wurscht, eigentlich als vom Staat zu beurteilender Anspruch auf Zusatzfinanzierung. Und es ist ja auch ewig und drei Tage lang so gewesen und ist ja auch heute noch so, dass immer wieder der Beitrag für Gesundheit raufgesetzt wird mit dem Argument, die Kassen können all das, was sie zu finanzieren haben, nicht finanzieren. Daneben und offenbar gleichzeitig verhindert das nicht, dass Kassen, also erstens Privatkassen, lukrative Unternehmen sind und zweitens die anderen Kassen immerzu einen Gutteil ihrer ganzen Aufwendungen in Gestalt von Gehältern, von Anlagen, von Gebäuden und so weiter haben, die also teils Einkommen, teils Vermögen darstellen. Und insofern mit Beiträgen eben ein ganzes Kassenwesen in Schuss gehalten wird, was zugleich laufend als Anspruch an den Staat, an die Beitragszahler sich geltend macht, aber wir brauchen Geld. So die Frage, warum das mal weniger ist oder mal mehr, warum die glatt mal Überschüsse bilanzieren und eine ganze Zeit lang übrigens ja sehr viele, bis ab den 70er Jahren beschlossen worden ist, es reicht nicht mehr das Geld. Warum sich dieses Verhältnis so sehr zu dem Standpunkt hin entwickelt hat, das ist alles zu teuer. Also die Kassen leiden insofern laufend unter Finanznot. Da sage ich dann noch was dazu. Also wenn man die im Gesundheitswesen als Geschäftsabteilung und im Finanzierungswesen als Kassen versammelten und durchaus widerstreitenden Interessen einmal ansieht, dann ist schnell bemerklich, dass das, was der Staat als Gleichung installiert, Dienst und Verdienst, Dienst im Sinne von Gesundheitsleistungen, die dem Staat ein brauchbares Volk garantieren sollen, und Verdienst nach der Seite, dass insoweit und insofern die verschiedenen Agenten dann auch ihren Nutzen daraus ziehen sollen, dass das keineswegs zusammenfällt. Mit seinem politisch gestifteten Markt reproduziert der Staat vielmehr, indem er die Agenten der Gesundheitsdienste zu Geschäftsleuten macht, auf seine Weise den kapitalistischen Gegensatz, der seine Marktwirtschaft bestimmt, nämlich den Gegensatz von Gebrauchswert respektive Diensten und Geld, also Tauschwert, also Bereicherungsinteresse. So bei seinen Ärzten wegen der Verbindung von Dienst und Verdienen in Gestalt der Therapiefreiheit hat der Staat sich laufend die Frage aufgehalst, ob die nicht übermäßig, also überflüssiges Verschreiben und Aufschreiben. Bei den Pharma-Multis stellt sich gleich das doppelte Problem, ob die ermächtigten Profitinteressen auch wirklich den volksgesundheitlich nötigen Fortschritt liefern, ob die ausreichend und wirklich in taugliche neue Mittel investieren und dass sie andererseits zugleich als nationale Wachstumsbranche aber ausreichend profitieren sollen. Und die Kassen, eben weil sie Versicherungsagenturen sind, drängen umgekehrt drauf, bei den Leistungsvergütungen, die für sie als Kosten sich niederschlagen, Grenzen zu setzen, also kritteln und streiten laufend um das medizinisch Notwendige von ihrem Geldstandpunkt herum. Also ist mit diesem Wesen auch ein Dauerkonflikt der Gesundheitsinstanzen etabliert. Die Kassen vertreten den Standpunkt eben der knappen Kassen mit dem Argument, was alles nicht notwendig sei, und berufen sich auf den geplagten Beitragszahler. Die Ärzte in Gestalt ihrer Kassenvereinigungen, die Krankenhausträger und Apotheken und Pharmakonzerne vertreten gegeneinander und gegen die Kassen jeweils ihre Leistungen ganz systemgemäß als Mittel zum Geld verdienen und berufen sich ihrerseits auf ihren medizinischen Auftrag und das Wohl des Patienten. Und der Kunde, auf den sie sich berufen, also das Volk mit seinen beiden Lebenssorgen, Geldmangel und Krankheit, wird in diesem Gesundheitswesen eigentlich als bloßes Objekt und Anhängsel der gegensätzlichen Interessen einsortiert, die mit dieser Organisation des Gesundheitswesens installiert sind. Die immer wieder fälligen Reformen dieses Gesundheitswesens, und damit komme ich eigentlich zu dem großen Thema Gesundheitsreform, widmen sich einem systemimmanenten Problem. Immer wieder kommt der Betreiber zu dem Urteil, dass es so nicht mehr weitergeht. Und kommt zu dem Schluss, die Gesellschaft kann sich mit ihrem ganzen wachsenden Reichtum die Kosten der Gesundheit nicht mehr leisten. Es ist bzw. wird laufend zu teuer. Ein Problem ausgesprochen zynischer Natur also. Der ganze wachsende Reichtum gibt das Gesundheitswesen immerzu nicht her. Die Reformen haben also ganz generell und vorweg gesagt, mit Gesundheitsdefizits im eigentlichen Sinne überhaupt nichts zu tun. Die widmen sich zunächst einmal und haben ihren Ausgangspunkt ganz in der zweiten Seite, nämlich das, was die medizinische Betreuung an Kosten verursacht und das, was das staatlich eingerichtete System an Kostensteigerungen produziert. Die Kosten steigen erstens absolut. Erstens gibt es laufend neue Gebrechen und Krankheiten. Die Leute werden nicht zuletzt, weil sie medizinisch betreut werden, und trotz Krankheiten und Belastungen außerdem älter. Und das ist keineswegs ein reiner Segen in dieser Gesellschaft, sondern unter Kassengesichtspunkten eine wachsende Last. Zweitens hat der medizinische Fortschritt seinen Preis. Das Staatsinteresse an medizinischen Erkenntnissen und an lohnenden medizinischen Zukunftstechnologien, das Geschäftsinteresse der Konzerne sowie die prompte lukrative Anwendung durch die anderen Dienstleister sorgen halt für stetige Kostenanstieg. Die Pharmakonkurrenten sind bemüht, halt immer neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Die problematischen Nebenwirkungen solcher Wachstumsstrategien eingeschlossen. Weiß ja jeder, dass die oft auf Experimente am lebenden Objekt hinauslaufen. Ferner die Konkurrenz der Gerätehersteller um neue Apparate, um immer bessere und neue Gerätschaften, wobei diese neuen Technologien nach der kapitalistischen Rechnungsweise zugleich ein Handicap haben, weil sie nicht wie sonst im kapitalistischen Betrieb vornehmlich darauf gerichtet sind, Lohnkosten einzusparen, Personal wegzurationalisieren, sondern das medizinische Angebot zu erweitern, um an zusätzlichen oder verbesserten Medizinleistungen zu verdienen, an denen im Prinzip ja ein staatliches Interesse besteht. Also Gerätschaften, die vermehrt angewandt und, das heißt, abgerechnet werden. Es ist also schon wieder so eine schöne Verrücktheit des Systems, dass der medizinische Fortschritt zugleich als ökonomischer Wachstumsmotor, als positiver Standortfaktor und als wachsende ökonomische Belastung zählt. Zweitens steigen die Kosten aber vor allem relativ im Verhältnis zur hauptsächlichen Finanzierungsbasis, nämlich der nationalen Lohnsumme. Die wächst ja keineswegs mit, sondern hat umgekehrt die Tendenz, Verbilligung durch Personaleinsparung, durch Rationalisierungen und im Gefolge der wachsenden Arbeitslosenmassen durch einfache Lohndrückerei, länger arbeiten, weniger Lohn. Das sind alles Konkurrenzmittel. Also tendenziell sinkt also mit dem Wachstum die Lohnsumme, aus der sich die Kassen bedienen. Die Kassen können zwar und haben das ja auch ewig gemacht, solange der Staat sie dazu ermächtigt, die Lohnabzüge steigern. Aber der Staat kriegt es wachsend mit Klagen des Kapitals über die steigenden Lohnnebenkosten zu tun, wo doch die Kapitalisten gerade umgekehrt erfolgreich den Lohn senken. Und je mehr Erfolg sie dabei haben, also Arbeitslose und Lohnsenken als entscheidendes Mittel der Standortkonkurrenz praktizieren, umso mehr lässt der Staat sich das auch einleuchten, dass das, was er an Lohnkosten, an sogenannten Lohnnebenkosten produziert, eine so nicht tragbare Belastung seiner Kapitalisten ist. Damit zieht ins Gesundheitswesen der vorrangige Gesichtspunkt ein, dass hier ein nationaler Standortkostenfaktor zu rationalisieren ist, dass das Kapital also von Kosten für Gesundheit zu entlasten ist. Ich will, ehe man jetzt, das ist ja durchaus unter human gesonnenen Menschen unterwegs ist, den Sozialstaat des Abbaus und der Gemeinheit bezichtigt. Mal sagen, was darin eigentlich sachlich zur Geltung kommt. Es ist nämlich das kapitalistische Prinzip des Gesundheitswesens wie des Sozialsystems überhaupt. Also dass der Lohn und die nationale Lohnsumme sinkt, das macht sich nämlich im Sozialsystem ganz systemgemäß als Überbelastung geltend. Im Maße des Kapitalwachstums und dank seiner lohnsenkenden Methoden werden also die Lebensumstände, die der Staat für die Klasse organisiert, zu teuer für den Standort. Anders ausgedrückt heißt das also, der Standort eines gepflegten, eines nach den bisherigen Maßstäben gesundheitlich betreuten Volks übersteigt die Kosten, die die Verwalter in der Standortkonkurrenz für zumutbar befinden. Und die Sicherstellung der physischen Voraussetzungen eines brauchbaren Volks gerät damit in wachsenden Widerspruch zu den anerkannten Prinzipien der Reichtumsproduktion. Sie ist ein Abzug von Wachstum und eine wachsende Belastung. Anders gesagt, dass das Kapital, das Gesundheit im großen Stil verbraucht, verträgt mit seinen Rechnungen den Aufwand für die medizinische Betreuung seines Menschenmaterials einfach nicht. Also gilt es, das ist Staatsbeschluss jedenfalls, die notwendigen Unkosten in Sachen Gesundheit neu am Kriterium der lohnenden Kosten fürs Kapital auszurichten. Der Staat, also der den medizinischen Fortschritt entschieden fördert, übt insofern vom Standpunkt der Lohnkosten Selbstkritik, weil der ganze medizinische Fortschritt nach diesem Maßstab zu teuer ist, entdeckt er glatt Überversorgung, erklärt Gesundheitsleistungen für überreichlich, den bisherigen Aufwand also zum Luxus im Verhältnis zur Masse der schlechter Verdienenden. Das ist keineswegs bloß eine Ideologie, sondern das wird, will ich dann noch ausführen, glatt ein Stück weit wahrgemacht. Also auch so eine Systemlogik, dass das, was der Staat an Gesundheitsleistungen, an Fortschritten zustande bringt, ihm selber unter Kostengesichtspunkten als eine Last vorkommt, die er zu senken sich vornimmt. So kommt der Staat dann über die Kosten und über die Verträglichkeit der Kosten mit den Kapitalanforderungen an den Standort in Sachen Lohn darauf zurück, dass seine zivilisatorische Einrichtung Volksgesundheit eine Dienstleistung am Standort, also an seinem Kapitalismus und an ihm ist, also auch den Staat, den Kapitalbedürfnissen und den Staatssorgen um die Konkurrenzfähigkeit des Standorts unterzuordnen ist. Soweit so schlecht. Allerdings hat dieser Beschluss dann doch einen entscheidenden Haken, weil das Sparinteresse des Staats eben nicht bloß im Gegensatz zum Gesundheitsbedarf der Massen tritt, den die Politik nach ihren staatlichen Bedürfnissen entscheiden und beschneiden kann, wie bei anderen Sozialkassen, wo der Sozialstaat als Verarmungsmittel und als Zuteilung neuer Armutsniveaus und Umstände fungiert. Hier in diesem Gesundheitswesen geht es eben zugleich um Einkommensinteressen des vom Staat anerkannten und gepflegten Ärztestandes, um Krankenhauskalkulationen und vor allem auch um betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnungen seiner großen Wachstumsbranche, Gesundheitsindustrie, die längst auch weltweit verdient, also in jedem Sinne dem Standortwachstum dient. So einfach den Kostenzuwachs unterbinden, weniger Geld ins System, das geht nicht. Die Reformen sollen also die widerstreitenden Gesichtspunkte bedienen, sparen und zugleich nach Möglichkeit sogar mehr Geld ins System, das Kapital von Lohnkosten entlasten und zugleich das Verdienen nicht unterbinden, die lohnenden Leistungen der Gesundheitsindustrie nicht untergraben. Und das beflügelt den Reformeifer. Also die Gesundheitsreformen die da unterwegs sind und die jetzt gerade wieder beschlossen worden ist, nehmen sich also vor, zugleich in das System den Gesichtspunkt der Kostenentlastung des Kapitals einzuführen, geltend zu machen, zugleich das Verdienen nicht zu unterbinden, die lohnenden Leistungen nicht zu untergraben, die Gesundheitsindustrie nicht zu schädigen. Und sie richten sich sowohl auf die Einnahmen- wie auf die Ausgabenseite. Was die Einnahmenseite angeht, diesen Gesichtspunkt, die Finanzierung zu sichern, ohne die Lohnkostensenkung durchs Kapital, die Einschränkungen der zur Verfügung stehenden Lohnsumme durch laufende Beitragssteigerungen zu untergraben. Das geht glatt, wie die Reformer mit ihrem Fanatismus beweisen. Der Fanatismus, der einfach dem dient, die für notwendig befundenen Einnahmen ganz ohne Kapitalbelastung hinzubekommen und die Gesundheitskosten Zug um Zug vom Preis der Arbeit, also dem vom Kapital zu zahlenden Lohn, abzukoppeln. Und wie das geht, machen sie eigentlich nicht erst seit heute vor. Man vergisst das eben immer. Es ist eigentlich seit zwei Jahrzehnten in größeren und kleineren Schritten unterwegs, Korrekturen am einmal eingerichteten Kassenwesen nach der Seite der Einnahmen hin durchzusetzen. Zwar ist das ganze Kassenwesen formell nach wie vor immer noch paritätisch. Aber eigentlich ist dieses Prinzip gründlich durchlöchert und ausgehebelt durch immer mehr private Zuzahlungen statt oder in Ergänzung zu Kassenleistungen, die der Patient neben dem Zwangsbeitrag dann, wenn es nötig ist, aus seinem Nettolohn zu zahlen hat. So jahrelang haben sie immer neue und immer radikalere Kosten da erfunden, wo entweder zwangsweise der Mensch zusätzlich belastet wird oder was dem Privaten überantwortet wird. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo, das muss ich einfach mal vorlesen, so eine, wie die selber sagen, keineswegs vollständige Liste der Änderungen seit Mitte der 70er Jahre. Ich lese die einfach mal vor als Dokument, wie systematisch da der Staat in diese Richtung hin schon laufend unterwegs ist. Also 1977 Kostendämpfungsgesetz, Arzneimittelhöchstbeträge und Leistungsbeschränkungen, Bagatellmedikamente werden nicht mehr bezahlt, Zuzahlungen pro Arzneiverband und Heilmittel werden eingeführt, Obergrenze der Eigenbeteiligung von 250 Euro bei Zahnersatz gestrichen, 1983 Erhöhung der Zuzahlungen, 1 Euro pro Medikament, 250 Euro pro Tag Krankenhaus, 2 Euro pro Brille. 1989 Gesundheitsreformgesetz, Negativliste für Medikamente, Festbeträge bei höheren Preisen muss der Patient die Differenz übernehmen, höhere Rezeptgebühren, erweiterte Zuzahlungen. 1993 Gesundheitsstrukturgesetz, Einführung der Budgetierung, erhöhte Zuzahlungen bei Medikamentenstaffelung nach Packungsgröße. 1996 Beitragsentlastungsgesetz, erhöhte Zuzahlungen, keine Brillengestellerstattung mehr, Leistungskürzungen und Zuzahlungserhöhungen bei Kuren, Absenkung des Krankengeldes. 1997 weiter erhöhte und erweiterte Zuzahlungen, Medikamente zwischen 4,50 und 6,50 Euro, erhöhte Fahrtkostenbeteiligung. 2002 Kürzung des Sterbegeldes, Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, umfassende Erhöhung der Eigenbeteiligung, 10 Euro Praxisgebühr pro Quartal, 10%, mindestens 5, höchstens 10 Euro bei Arzneimitteln, 10 Euro pro Krankenhaustag bis 28 Tage, Fahrtkostenbrillen, nicht verschreibungspflichtige, komplett vom Patienten zu tragen. Entbindungs- und das Sterbegeld gestrichen, Belastungsgrenze bei 2%, chronisch Kranke 1% vom Bruttoeinkommen. Also das ist mal so eine Liste einfach über den Fanatismus, der da unterwegs ist in Sachen Entkoppelung vom Bruttolohn und Übertragung auf den Nettolohn. Alles unter dem Stichwort Beitragsentlastung. Also wird Gesundheit immer teurer, halt speziell für den, der sie jeweils braucht. Zur Krankheit geht damit ökonomisch auch immer mehr unmittelbar zu Lasten der Individuen, und zwar je ärmer, umso einschneidender. Und so sehr, das ist ja diese Aufzählung auch zu entnehmen, dass der Staat schon wieder aus sozialen Gründen Schranken einzieht. Also immer mehr Leistungen eines vergesellschafteten Gesundheitswesens sind damit dem privaten Willen und Vermögen überantwortet und damit einer zynischen Rechnung: braucht er das, also muss er auch zahlen, und wenn nicht, braucht er es auch nicht unbedingt. Zweitens macht sich der Staat dran, das überkommene paritätische Finanzierungssystem selber aufzubrechen. Also er organisiert gewisse Beitragssteigerungen in kleinen Schritten, aber bemerklich einseitig. Es ist bei der Pflegeversicherung, wie jeder weiß, schon gelungen. Es gibt aber auch weitere einseitige Sonderbeiträge zulasten der Lohnempfänger, die sind dann beim Zahnersatz verrechnet worden mit Beitragssenkungen, mit dem Ergebnis, dass auch da 0,9% jetzt einseitig vom Arbeitnehmer und nicht mehr vom Arbeitgeber zu zahlen sind. Aber mit der Umschichtung von Brutto auf Netto gibt sich der Lohnkostensenkungsfanatismus des Staates nicht zufrieden, sondern es sind lauter Vorschläge unterwegs, die Gesundheitskosten möglichst völlig von der festen Bindung an den Lohn zu trennen und das heißt nicht die Lohnbezieher zu entlasten, sondern die Lohnzahler. Und dafür sind ja die beiden Großmodelle im Gespräch, also diese Bürgerversicherung der SPD als eine Perspektive. Dieser Vorschlag lebt im Wesentlichen davon, dass zusätzliche private Einkommensteile über den Lohn hinaus, also Vermögen, Zinseinkünfte, Mieteinkünfte und so weiter, mitberechnet werden und zusätzliche Einkommensempfänger, also ganze neue Gruppen, Beamte und bisher Ausgenommene mit höheren Einkommen in die Zwangssolidarität einbezogen werden sollen. Dagegen steht dieses andere Modell der CDU von einem Einheitsbetrag, der den Arbeitgeberzuschuss überhaupt völlig ersetzen soll. Also der soll einmalig dem Bruttolohn zugeschlagen werden und ab dann gibt es den Lohnabzug getrennt vom Kapital. Dann ist also die Bezahlung eben als Festbeitrag, als Einheitsbeitrag, der das Kapital nichts mehr angeht und bei den Lohnkosten nicht mehr als einen Lohnnebenkost zu Buche schlägt. Das sind also so die Perspektiven, was aktuell beschlossen worden ist im Zuge mit diesem Gesundheitsfonds. Der legt ja für jedes Kassenmitglied unabhängig von seinem Beitrag für die Kassen ein festes Budget, also einen festen Betrag je nach Patient fest, also ein Budget je nach der Patientenzahl, unabhängig eben von dem, was die in diesen Fonds gemäß ihrem Einkommen einzahlen. Also bedeutet das per se erstmal eine Begrenzung für die Kassen, die dann aber noch einen gewissen Zusatzbeitrag erheben dürfen, wenn sie nicht auskommen, und der trifft dann überhaupt nicht mehr die Arbeitgeber, sondern wird rein von den Kassenmitgliedern bezahlt. Ferner eine ganz neue Abteilung, nämlich die Steuerfinanzierung für eine Kinderversicherung, die damit erstens als neuer Extraposten der Kassen getrennt von den Lohnkosten einfach als allgemeine aus dem Steueraufkommen zu finanzierende Posten kreiert wird. Soweit die ganzen Bemühungen auf der Einnahmeseite, die Entkopplung von den beim Kapital zu Buche schlagenden Lohnkosten. Auf der anderen Seite ist ein Hauptziel der Reform die Reform der Ausgaben. Das letzte neue Gesetz jetzt hat ja den Titel Wettbewerbsstärkungsgesetz und da ist der Name Programm. Vom Standpunkt der standortschädlichen Kosten aus hat der Staat nämlich das Gesundheitswesen einer ziemlich einseitigen Kritik unterworfen und eine feststehende Diagnose gefällt, die lautet: Das ist ineffektiv, da werden Mittel verschwendet und zwar deswegen, weil es am heilsamen Zwang zur Konkurrenz fehlt. Also, und das ist ja nicht verwunderlich, der Staat stellt sich nicht auf den Standpunkt, diese Kosten kommen daher, weil das Gesundheitswesen überhaupt als Geld, also als Kostenwesen, als Verdienst- und Gewinnsphäre eingerichtet ist. Das bringt all diese Friktionen hervor. Deswegen treten Dienste und verdienen Leistungen und Kosten auseinander. Sondern der Staat sieht es genau umgekehrt, weil viel zu wenig geschäftsmäßige Sachzwänge in das System eingebaut sind, steigen die Kosten unnötig und treten Verdienen und die staatlichen erwünschten Dienste laufend auseinander. Also Geschäft und Verdienen sollen sein, aber so gelenkt werden, dass es ungefähr dem Ideal gehorcht, so wie in der freien Konkurrenz, dass da das System dem Zwang zur Kalkulation mit beschränkter Zahlungsfähigkeit unterliegt und damit automatisch, also quasi automatisch, die heilsamen Kostensenkungen produziert. Damit ist allerdings alles auf den Kopf gestellt, weil Konkurrenz ist nun einmal eigentlich nicht ein Sparprogramm, sondern ist die Weise, wie Unternehmen darum konkurrieren, beschränkte Zahlungsfähigkeit auf sich zu ziehen und dafür und so weit Kostensenkungen zustande zu bringen, um Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Aber hier im staatlichen Programm wird Konkurrenz ausgerechnet als passendes Mittel vorgestellt, den erforderlichen Geldaufwand zu senken, also die Zahlungsnotwendigkeiten zu beschränken, also als Ertrag weniger Zahlungsfähigkeit nötig zu machen. Also die Reformer vertreten da allen Ernstes die Auffassung, dass ich mit dem eingesammelten Geld zugleich bessere Geschäfte und mit mehr herbeidirigierten Geschäftssinn auch effektivere Leistungen herstellen ließen. Verfolgen also damit eigentlich ein ziemlich überschaubares, einseitiges Ziel. Die wollen bei allen Beteiligten im Gesundheitssystem, bei all deren Gegensätzen quasi als ökonomischen Sachzwang verankern, dass die Kosten das erste Kriterium sein sollen und dass die mit einem im Prinzip nicht mehr automatisch steigenden Gesundheitstopf rechnen sollen. Das Umsetzungsverfahren von diesem schlichten Prinzip fällt allerdings mehr als komplex aus, weil eben dabei die gültigen Verdienst- und Gewinninteressen zu berücksichtigen sind und dann außerdem immer noch am Ende auch das von Überversorgung, die dann bloß zusammengestrichen werden könnte, keine Rede sein kann. Und es zeigt sich dann und deshalb dann auch, also das eigentlich nicht so viel bürokratischen Aufwand erfordert, wie die staatliche Organisierung von Konkurrenz und außerdem noch einer Konkurrenz, die auch dem Ideal nach staatliche Anforderungen erfüllen soll, nämlich zugleich Kosten sparen, aber nicht einfach Leistungen, die sich nicht lohnen, einsparen soll, die die Gesundheitsgeschäfte durch Wettbewerb dahin lenken soll, dass sie staatlich erwünschte Spareffekte produzieren und zugleich dafür sorgen soll, dass die dabei als Geschäftssphären eher vorankommen, als sich beschränken sollen. Die Reform gehorcht deswegen auch überhaupt nicht irgendeinem durchdachten Planungskonzept, sondern ist eher ein Großversuch, also wie sich die im System schon konkurrierenden Kassen- und Dienstleistungsinteressen mit staatlich vorgegebenen, mit staatlichen Geschäftsvorgaben dazu hin manipulieren lassen, dass ihr jeweils gegensätzliches Eigeninteresse im System zu einem nützlichen Beitrag zu dessen kostenmäßiger Effektivierung gerät. Das ganze Reformwerk entartet deshalb auch zu einem politischen Dauerstreit und zu einem laufenden Korrekturunternehmen, immerzu in Reaktion darauf, dass genau die in diese Richtung zielenden Maßnahmen den erwünschten staatlichen Effekt nie zur Zufriedenheit erbringen. Die Einzelheiten des Reformwerks kann man eigentlich getrost denen überlassen, die immer laut aufschreien. Also ihr wisst ja, die da vom gesundheitspolitischen Kahlschlag reden, enteignungsgleiche Eingriffe ins Privateigentum, ich glaube es war der Westerwelle oder irgendein entsprechender Vertreter im Gesundheitswesen da entdeckt, und kassensozialistischen Bürokraten waren ja absurd, wo das ganze Geschäft auf gar nichts anderem beruht als auf staatlichem bürokratischem Willen, das an Gesundheit verdient werden soll. Der ganze Protest findet natürlich selbstverständlich nur im Namen der Patienten und des Gesundheitssystems und des Helfens und Heilens statt, Und es ist ja auch nicht schwer und klar, wo Heilen und Verdienen so unmittelbar zusammengeschlossen sind. Aber ich will dann doch die paar überschaubaren Prinzipien dieses Großversuchs mal aufführen, damit man zumindest den groben Überblick über diesen ganzen Verhau mal hat. Also das erste Prinzip heißt, die Kassen sollen verstärkt zum Hebel für Kostenersparungen gemacht werden. Also erstens sollen die selber neu um Beitragszahler konkurrieren. Also mit diesem jetzt eingeführten Gesundheitsfonds, also die Kassenmitglieder zahlen ein, aber in einen staatlich verwalteten Fonds, zahlen nach ihrem unterschiedlichen Einkommen ein, aber die Kassen bekommen dann für jedes Mitglied unabhängig davon einen festen Beitrag, also eine im Prinzip gleiche Kopfpauschale. Für die ist also jedes Mitglied gleich interessant und um die sollen sie dann mit Sonderangeboten und mit Beitragsnachlässen für verminderte Leistungskataloge und so weiter werben. Um kaum so eine gleiche Basis, so dem Ideal nach, führt dann eine Konkurrenz um Mitglieder ins Auge gefasst, müssen dann aber auch schon wieder lauter Sonderregelungen und lauter Sondererlaubnisse für eigene Beitragserhöhungen und Ausgleiche für unterschiedliche Krankenstände, also ein neuer Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen beschlossen werden, damit die Konkurrenz nicht entweder völlig zulasten der Leistungen geht oder die Kassen dann doch mit völlig unterschiedlichen Posten da zu rechnen haben. Also gibt es Sonderzuweisungen für chronisch Kranke, gibt es die Erlaubnis an die Kassen, ich glaube 1% Beitrag oder sowas selber zu erheben. Umgekehrt, aber sollen sie mit lauter, was jetzt ja gerade heute oder wann in der Zeitung stand, mit lauter neuen Leistungsangeboten Mitglieder werden. Leistungsangebote, die dem Prinzip gehorchen, wenn einer der Kasse verspricht, er zahlt ein Gutteil selber, dann kriegt er eine Rückzahlung. Oder wenn er nachgewiesenermaßen über längere Zeit nicht krank ist und einen entsprechenden Vertrag abschließt, kriegt er auch irgendeinen Bonus. Also lauter solche Grundsätze, die am Prinzip des Allgemeinen, des überindividuell festgelegten, fixierten Gesundheitsleistungswesens rütteln. Zweitens sollen die Kassen mit dem über die akquirierten Mitglieder zustande kommenden Geldfonds dann so ähnlich wie ein mit Kostensenkung operierendes Kapital konkurrieren. Also sie sollen zu Agenturen werden, die endlich erfolgreich durchsetzen, was der Staat an Ineffizienz und an falschen kostentreibenden Freiheiten bei Patienten und bei seinen Dienstleistern im Gesundheitswesen ausgemacht hat. So bei den Patienten ist ja schon das ganze Zuzahlungswesen mit Praxisgebühr, mit was ich da alles vorgelesen habe, zum Gutteil auch darauf berechnet, heilsame Einsparungen zu erbringen. Dass sich Leute also dies oder jenes einfach sparen, weil es eben was kostet. Jetzt wird überlegt, gewisse Gebrechen als selbstverschuldet aus der Kollektivhaftung auszunehmen und selber zahlen zu lassen. Und die Kassen sollen dann mit den besagten Sondertarifen und Nachlässen für gesundes Leben und Selbstkostenbeteiligung dem nachhelfen. Das eigentliche Hauptproblem aber, das hat der Staat bei seinen Gesundheitsdienstleistern, bei denen soll der Standpunkt neu verankert werden, dass sie die staatlich gestiftete Kaufkraft nicht als eine Geldquelle betrachten, die mit ihren auf wachsenden Verdienst berechneten Leistungen quasi automatisch immer mitwächst. Also bei denen soll mehr Kostenbewusstsein angestachelt werden. Für die Ärzteschaft bedeutet das erstens, dass der Staat einen Kampf mit der Therapiefreiheit als Einfallstor für das, was er als zu viel Abrechnen, als Verschwendung an Leistungsüberschuss und so weiter entdeckt hat. Schon die vor ein paar Jahren beschlossenen und zu einem komplizierten Abrechnungswesen ausgestaltete Deckelung ist ein Gegenstand erbitterter Konkurrenz um Zusatzhonorare und Verteilung geworden, genauso wie die Fallpauschalen für Kliniken und Arzneimittelbudgets. Das alles waren schon Sparprogramme, also die immerzu die davon betroffene Abteilung des Gesundheitswesens zu lauten Klagen und nicht nur zu dem, sondern zu entsprechenden, keineswegs staatskonformen Anpassungen und Abwehrmaßnahmen veranlasst haben. Also weder sind deswegen lauter gelungene Einsparungen zustande gekommen, noch gar bessere Effekte bei der Krankenstandsbetreuung. Die Staatskonsequenz daraus ist, dann hat er halt zu wenig in diese Richtung unternommen. Und jetzt soll also das schon eingeführte Prinzip vorangetrieben werden, dass die Kassen mit Ärzten gesonderte Verträge abschließen, sollen wieder feste Abrechnungen, aber zu niedrigeren Sätzen eingeführt werden, alles nach dem Ideal, dass erstens die Leistungen billiger und zu haben werden und zweitens mit weniger Abrechnungsfreiheit der Ärzte. Außerdem sollen die Kassen mit der Pharmaindustrie Nachlässe aushandeln, genauso wie die Apotheker und so weiter und so weiter. Außerdem enthält das ganze Reformpaket Maßnahmen, mit denen die quasi staatsmonopolistisch zugeteilten privaten Pfründe des Ärzte- und Apothekenstandes also ein Stück aufgelöst werden. Genauso wie bei den Krankenhäusern, also die sollen jetzt alle zusammen als Gesundheitsdiener mehr sich in Richtung hin auf einen freien marktwirtschaftlichen Geschäftsbetrieb organisieren. Also das ins Auge gefasste Ideal, das wird ja jeder mitgekriegt haben, sind Klinikgroßbetreiber, Handelsketten für Pharmazeutika, medizinische Zentren mit angestellten Ärzten und Pharmazeuten, die dann mit ihrer Geschäftskalkulation Ineffizienz und überflüssigen Aufwand wegrationalisieren sollen. Die Rationalisierung und Kosteneinsparungen am niederen Personal, die sind damit vorprogrammiert und ohnehin selbstverständlich. Also gilt hier der für die ganzen Reformen der Staatsstandpunkt, was die Dienste angeht, lässt sich durchaus neu sortieren, zwischen Verdienstinteressen, die schadlos zu mehr Konkurrenz um beschränkte Gesundheitsfonds genötigt werden können, die sich deswegen zulasten der Leistungsempfänger, also der Patienten, zunehmend in Großverdiener und weniger verdienende Angestellte, Ärzte und Apotheker sortieren. Also dass eine Sortierung und Konzentration geschäftlich durchaus nützlich und was die Versorgung angeht, durchaus verträglich, ja, der Konzentration auf das Nötige zuträglich ist. So ungefähr denkt sich das der Staat. Auf der anderen Seite, dass seine Gesundheitsindustrie mit ihren nach wie vor geförderten Neuentwicklungen und mit den zu lächerlichen Kosten zu produzierenden Billigprodukten durchaus weiterhin wächst und gedeiht, das greift er mit ein paar neuen Vorgaben für ihre Profitmacherei ohnehin nicht grundsätzlich an. So, das alles könnte eigentlich den durch das System Betreuten, also die als Beitragszahler und mit ihren Gebrechen da als Bündel von Abrechnungsziffern und Medikamentenkäufer zählen, einerseits ziemlich wurscht sein, andererseits dann doch nicht. Und damit komme ich noch zu ein paar grundsätzlichen Nachbemerkungen über das, was die Fortschreibung, was diese Reformen an Fortschreibung des Prinzips des Gesundheitswesens offenbaren. So andererseits können halt die, die da jetzt die eigentlichen Betroffenen der Reformen sind, eben durchaus ein paar Prinzipien des Gesundheitswesens da neu entdecken. Ein entscheidender Grundsatz, mit dem sie es zu tun bekommen, ist ja durchaus die Relativierung des Volksgesundheitsaufwands am wachstumsverträglich Finanzierbaren. Und der Grundsatz zeitigt ganz banale Folgen. Sparen heißt hier Mehrbelastung für Sie auf der einen und Einsparen an Diensten und Pflegeleistungen und anderem auf der anderen Seite. So, erstens hängt noch an jedem Gebrauchswert, an jedem Dienst in Sachen Gesundheit ein geschäftlicher Geldposten, der kostet, und zwar zunehmend Sie. Und umgekehrt ist jede geschäftliche Effektivierung zugleich auch eine Neusortierung der Leistungen, die ja keineswegs einer Überversorgung ein Ende macht, sondern die Versorgung tendenziell begrenzt, und zwar mit eindeutiger Tendenz. Zweitens entwickelt sich nämlich mit den Reformen die Volksgesundheit als ein System staatlicher Zuteilung in eine eindeutige Richtung. Der Staat treibt mit solchen Reformen eine Trennung an der Gesundheit voran. Eine Trennung in einen Teil staatlich definierte medizinische Grundversorgung, die orientiert sich dann erstens an den für unvermeidlich gehaltenen medizinischen Nach- und Vorsorgeaufwand, ansonsten aber an der Finanzmasse, die der Staat für standortpolitisch verantwortlich und im Hinblick darauf dann für sozial passend hält. Der andere Teil der elementaren Lebensvoraussetzung Gesundheit wird zur privat zu bezahlenden und am individuellen Geldbeutel ausgerichteten Warensammlung, also zu einem individuell zu erwerbenden Konsumartikel, der seinen Preis hat. Einen nicht geringen Preis, einen laufend steigenden, der dann auch in Gestalt von Billigausgaben angeboten wird. Aber es ändert ja nichts, sondern ist ein Beitrag dazu, dass Gesundheit damit praktisch in ganzen Abteilungen zu einem Luxus wird, an dem sich die Leute sortieren, nämlich wer ihn sich wie leisten kann und wer nicht. Also leisten solche Reformen einen doppelten Fortschritt. Erstens wird den Massen mit sinkendem Einkommen ein vermehrter Aufwand für ihre elementarste Reproduktionsnotwendigkeit, für die noch vor dem wirklichen Konsum liegende elementare physische Erhaltung als brauchbar lebens- und leistungsfähige Figur aufgenötigt, was Konsumverzicht an anderer Stelle erfordert. Also der Staat sorgt für eine umfassende Umwidmung des Lohns zulasten dessen, was den Lohnbeziehern dann an formell frei verfügbaren Mitteln noch für ihr bisschen Lebensgenuss zur Verfügung steht. Das bringt also insofern sehr schön oder respektive unschön den Begriff des Lohns zur Anschauung. Der ist eben kein Mittel für die Freiheit des Konsums, sondern Mittel für die Reproduktion als Dienstleister am Reichtum und als Volkskörper und ist dadurch beschränkt und darauf festgelegt. Zweitens revidiert der Staat damit die Gleichmacherei, die er seines Erachtens mit seinem Gesundheitswesen viel zu weit getrieben hat. Das ist zwar flächendeckend allgemeiner medizinischer Fortschritt, aber eben keineswegs gleichbedeutend mit gleichermaßen umfassender Versorgung. Nach dieser Seite hin schreiben also die Reformer eigentlich das Massenexperiment fort, was das Volk nach staatlichem Befinden braucht, was es sich selber leisten muss und kann, beziehungsweise nicht kann, und damit auch, was es unter diesen Gegebenheiten wie gut an krankmachenden Lebensumständen aushält bzw. auszuhalten hat. So spiegelt dann auch wieder ein bisschen neu die Gesundheit bis hin zur Lebenserwartung wieder deutlicher die Unterschiede der Einkommenshierarchie, die im unterschiedlichen Verschleiß und in den unterschiedlichen Konsumgewohnheiten und Mitteln ja ohnehin vorliegen. Jetzt bringen auch die dafür, also für die Erhaltung aufgewendeten Gesundheitsleistungen, die Scheidung in oben und unten ein bisschen neu zur Anschauung oder befördern sie. Und in diesem Sinn bringt dann also auch nach dieser Seite das Gesundheitswesen seinen oder überhaupt den Klassencharakter neu zur Anschauung. Insofern kann man dann, wenn man will, wirklich sagen, es hält eben dann doch vermehrt sowas wie Klassenmedizin in diesem unmittelbaren Sinne der Scheidung an den Gesundheitsleistungen, die sich ein Mensch leisten kann und die er mit seinen Beiträgen vom Staat gestiftet kriegt, in System Einzug. Also soweit erstmal, macht erstmal Schluss. Naja, vielleicht kann er ja noch, gibt es ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht wenigstens dann noch einen kleinen Nachtrag zur Ideologieabteilung machen. Also das, was ich am Anfang schon kurz angedeutet habe. Also erstens zur Kritik an der Pharmaindustrie, die ja durchaus populär ist. Also dieser Einwand, diese Kritik, wenigstens bei Gesundheit könnte sich doch das Profitinteresse mal bremsen. Also immer wenn so Nebenwirkungsskandale ruchbar werden oder auch bei AIDS in der dritten Welt, da entdecken Kritiker, dass Verdienen und Versorgung nicht dasselbe sind und verlangen eigentlich nach mehr Geltung für den Versorgungsstandpunkt. Machen damit im Grunde einen sehr fatalen Fehler, weil sie an der von mir am Anfang im Gesundheitssystem durchaus etablierten Abstraktion, es geht doch um Gesundheit und sonst nichts und das ist doch ein guter Zweck, festhalten. Wollen nicht das weiß, warum dieses, also was ich Abstraktion genannt habe, dieses Gesundheitswesens zur Kenntnis nehmen, also die Prinzipien des Volksgesundheitssystems, wo, sondern nehmen nur die Art der Organisation, wo Verdienst, Gewinn und medizinische Leistung zusammengeschlossen sind und entdecken darin ein Handicap, aber entdecken überhaupt nicht den kapitalistischen Zweck des ganzen Systems. Das ist eine Unterordnung unter die kapitalistische Rechenweise, auch seinem Zweck nach, sondern argumentieren eigentlich als Idealisten einer echt volksverbundenen Gesundheitsversorgung und eines doch eigentlich fälligen staatlichen Interesses an Gesundheit. Und handeln sich auch prompt den Einwand ein, aber ohne Pharma-Profit geht es doch nicht. Irgendwo müssen doch die vielen Kosten, die die gehabt haben, auch wieder reinkommen. Und sehen sich außerdem zur Hälfte schon widerlegt, wenn solche Unternehmen mit Sonderrabatten und Billigprodukten für die dritte Welt dann einer Ausnahme oder nicht mal einer Ausnahme, sondern eine Modifikation ihres Geschäfts Wesens treiben, so dann mit der beschränkten Zahlungsfähigkeit der Drittwelt kalkulieren. genauso tätig erstmal den ja immer schon lancierten, von kritischen Menschen lancierten Vorwurf der Zwei-Klassen-Medizin, des, dass Privatpatienten immer besser bedient werden als Kassenpatienten und so weiter, einordnen. Auch der sowohl als Einwand vorkommt, geht von dem Gedanken aus, dass es doch um gleiche gute Gesundheit für alle ginge, stellt sich also auf den ideellen Standpunkt dieses Gesundheitswesens als allgemeingesellschaftliche Einrichtung und kritisiert deswegen die durchaus jetzt wachsend greifbare, von mir ja charakterisierte, vom Staat auch gewollte Scheidung zwischen Versorgung für oben und Vernachlässigung oder Umorganisation der Gesundheit für unten. Und zwar schon wieder vom Standpunkt eines ideellen Staatsauftrags aus, wie wenn der sich an seinem Auftrag Gesundheit vergehen wird. Also solche Kritiken greifen alle zu kurz und wie gesagt, kümmern sich eigentlich um den zivilkapitalistischen Zweck und Gehalt des Gesundheitswesens. Letztlich eben nur in dieser Form, dass sie dem Staat Versäumnisse und falsche Bedienung von Bedürfnissen, von Interessen im Gesundheitswesen vorwerfen, die sie noch nicht mal deswegen einfach bestreiten wollen. Wo sie vom Staat verlangen, dass der die doch nützlicher und besser und gesundheitsdienlicher zu korrigieren oder zu kommandieren hätte. Sonst will von Klassen keiner mehr reden, aber bei der Medizin plötzlich fällt es ihnen ein und eben von dem Standpunkt aus, dort dürfte doch dieses gute Gesundheitswesen solche Unterschiede gar nicht machen. Weil Gesundheit ist doch ein guter, für alle gleichermaßen zu garantierender Zweck. Insofern ist es auch ein Dokument, wie, wohin der Klassenbegriff gekommen ist, zur moralischen Invektive in Sachen Staatsaufgaben. Ja gut, wenn ihr sonst nichts mehr fragen oder beitragen wollt, dann ist die nächste Veranstaltung im Juni, kurz nach dem G8-Gipfel, ich glaube am 18. oder so, das wird ja rechtzeitig bekannt gegeben, und behandelt eben das Thema irgendein Imperialismus. In den beiden späteren Jahresveranstaltungen dann einmal die Lohnfrage heute und ein andermal der Sozialstaat und mit all seinen Abteilungen, also ein paar Grundprinzipien.